Epheser 3, 14 bis 21. Deshalb beuge ich vor dem Vater meine Knie, jeder Stamm und jedes Volk im Himmel und auf der Erde erhält seinen Namen von ihm. Er soll euch so ausstatten, wie es dem Reichtum seiner Herrlichkeit entspricht. Durch seinen Geist soll er euch in eurer innersten Überzeugung fest machen, denn Christus soll durch den Glauben in euren Herzen wohnen. Und ihr sollt in der Liebe verwurzelt und fest auf ihr gegründet bleiben. So könnt ihr sie zusammen mit allen Heiligen in ihrer Breite, Länge, Höhe und Tiefe erfassen. Ihr werdet auch in der Lage sein, die Liebe von Christus zu erkennen, die alle Erkenntnis übersteigt. Auf diese Weise werdet ihr Anteil bekommen an der Gegenwart Gottes. Sie wird euer Leben ganz erfüllen. Dank sei Gott, der die Macht hat, unendlich viel mehr zu tun, weit mehr als alles, was wir von ihm erbitten oder uns ausdenken können. So groß ist seine Macht, die in uns wirkt. Er regiert in Herrlichkeit in seiner Gemeinde, das heißt in der Gemeinschaft derer, die zu Christus Jesus gehören. Das gilt für alle Generationen auf immer und ewig. Amen. So, was wir jetzt hier vorne sehen werden, das ist nicht auf dem Blatt, das kann man mitschreiben oder ich stelle euch die PowerPoint zur Verfügung. Das kann man, wenn man, oder als geschickt als PDF, dann kann man es daheim nachlesen, wenn man will. Ich knie vor dem Vater. Ich knie mich hin vor dem Vater. Es geht hier um Gott, den Vater im Himmel. Und ich bitte, vor niemandem sonst zu knien. Ich sage immer so, wenn Männer beim Hochzeitsantrag vor der Frau knien, dann müssen sie sich nicht wundern, wenn sie irgendwie dann umkommandiert werden oder umgekehrt. Also knie vor keinem Menschen. Ich hatte echt ein wenig mit mir gekämpft, aber das musste ich durch. Bei meiner Verabschiedung wurde ich ja zum Ritter geschlagen, sehr bloß. Da musste ich vom Martin Sieler knien. Aber ja, was will ich machen? Also es wurde keiner zum Ritter geschlagen, der hinsteht. Von daher. Aber hat mir da echt Gedanken gemacht. Es ist mein Lebensmotto, manche wissen es, seit ein Jahr nach meiner Einsetzung bei Klinzell, knie vor Gott, dann kannst du vor Menschen stehen. Habe ich nicht erfunden, das hat ein Wilhelm Busch erfunden, nicht der Humorist, sondern ein Pfarrer in Essen, der im Zweiten Weltkrieg von den Nazis auch mal ins Gefängnis kam, wegen seiner Überzeugung, aber der war in dem ganz sicher, wenn ich vor Gott knie, dann kann ich auch vor denen stehen, die mich da jetzt ins Gefängnis werfen. Wie ist das entstanden bei mir? Auch das ist eine interessante Story. In meiner Zeit, Ausbildung am theologischen Seminar, da war es also nicht nur strenger wie heute, sondern extrem strenger wie heute. Also da war richtig, da ging es noch richtig hart zur Sache. Und ja, wir waren fertig, wir wurden eingesegnet und ich wollte eigentlich in die Mission, aber das hat nicht geklappt, weil ich aus damaliger Sicht mich zu früh befreundet habe, wobei ich der Fünfte war in der Klasse, aber bei den vier anderen kam es noch raus. Dann wurde ich strafversetzt in die Heimat. Hat sich im Nachhinein auch als Segen erwiesen. Höher wäre ich glaube nie gekommen, wie als Vorstandsmitglied im NGV, aber von dem her. Und einer meiner Freunde, der mit mir studiert hat, Theo Fieter heißt er, der ist heute im SV, der ging damals nach England und wurde dann auch Missionar in Taiwan. Und als er zurückkam vom ersten Aufenthalt in England, da hat ihn Ernst Vater, manche sagt der Name was, der war erstmal viele Jahre Chef der äußeren Mission und war dann auch mal noch Missionsdirektor oder Direktor der Linzerer Mission. Und er sagte zum Theophil Jäger, also zwei Sachen, Bruder Jäger, so hat man damals zu ihm gesprochen. Erstens, ihr Englisch ist grottenschlecht. Das hätte ich mal so sagen können. Theo war halt wie ich Schwabe. Wir mussten zwar im Englischunterricht immer beten, weil der Schwester ist der Hahn in Englisch. Ich habe immer betet, Jesus, thank you for all Amen. Also, da konnte ich nicht viel falsch machen. Der Jesus, da steht ja alles Amen. Aber das hat uns gesagt, der Vater. Und das Zweite, sie haben viel zu viel Angst vor ihren Vorgesetzten. Das hat mir der Theo erzählt und habe gesagt, Theo, jetzt sind wir 5 Jahre erzogen worden, dass wir Angst haben vor den Vorgesetzten. Ab heute haben wir keine Angst mehr. Und das hat in mir was grundlegend verändert. Hochinteressant. Du gehst dann ganz anders auf Menschen zu. Und auf einmal haben auch die anders mit uns geredet. War echt interessant. Und da ist dieses Motto entstanden, Theo, wir fliehen vor Gott. Und vor den Menschen stehen wir hin. Wir lassen uns mit. Erstens sind wir fertig, wir sind eingesegnet, wir müssen jetzt unseren Land stehen und uns hat keiner mehr irgendwie was zu sagen, was wir nicht einsehen. Also so ist das entstanden. Wir kommen zurück, ich knie vor Gott, dem Vater. Das Knie heißt, du darfst und du bist der, der über mich, über mein Schicksal bestimmen darf. Ich knie vor Gott, dem Vater, ich gebe mich ganz in deine Hand. Jetzt ist es so, Vater, Gott, manche haben etwas, was auch in der Zeit von Paulus geklärt werden musste. Eine gewisse Erfahrung mit dem eigenen Vater. Im Griechischen kommt es hier zum Ausdruck. Also im Griechischen bin ich so grottenschlecht wie der Englischen, aber ich kann es gut lesen und weiß schon, was das heißt. Es gibt im Griechischen in diesem Text ein Wortspiel, Patera, Prä, Patria. Der Patera, diese Form Vater, Vater, im Vater wird, in Gott, im Vater wird oder soll jede Vaterschaft geprägt werden. Sie soll von ihm, dem Vater, abstammen. Jetzt nicht im Jüdischen spielt in gewisser Weise der Vater, in der also eine Rolle, der Sohn vom Mose. Also David, Ben Isai, eigentlich David ist der Sohn von Isai. So haben wir es immer gesagt. Aber im Jüdischen spielt eigentlich die Mutter eine entscheidende Rolle, weil man davon ausgeht, die Mutter haut in der Regel nicht ab. Und man findet die Mutter schneller wie der Vater. Also, Vater verwechselt, die Mutter hat eine hohe Bedeutung. Im Griechisch-Römischen, in der Kultur, war der Vater der absolute Boss. Der Pater Familias. Das männliche Familienoberhaupt. Er hatte uneingeschränkte Macht über die Familie. Da gehörten die verheirateten Söhne mit ihren Frauen und Kindern, Adoptivsöhne, Sklaven, Vieh und das solche Besitztum. Alles diesem Vater, er war der Chef. Und das Krasse, wenn ein Kind geboren wurde, in der Regel war es bei Mädchen so, das gibt es auch heute noch Kulturen, und der Pater Familias hat so gemacht, dann musste dieses Kind auf den Müllplatz im Dorf gelegt werden. Er hat es abgelehnt, geht gar nicht. Und normalerweise wäre dieses Baby dann, dieses Säugling, dort gestorben. Und die Christen waren die, die die Kinder vom Müllplatz aufgesammelt haben und in ihrer Familie aufgezogen haben, dass dieses Leben leben darf. Aber der Vater, wie gesagt, so oder so, auch wenn wir da daherkamen, Papa, ich will die Lina heiraten, dann hast du gehofft, dass er noch weiß, wo oben ist mein Gaumen. Also wenn er so gemacht hat, kann ich ihn immer mit wegschicken. Also es war der absolute Boss. Aber das war auch so eine Autorität, die stark Angst erzeugt hat. Also er war völlig diesem Vater, diesem Pater Familias ausgeliefert. Jetzt kommen die Christen, jetzt kommt der Paulus und sagt, liebe Epheser, Vaterschaft soll vom Vater im Himmel geprägt werden, nicht vom römischen Vater. Und durch Jesus wurde der Vaterbegriff Gottes, Gott als Vater, neu positiv geprägt. Und jetzt gibt es Leute, und kann gut auch hier sein, ich kenne euch da viel zu wenig, und manchmal kennen wir uns auch nach Jahren noch nicht gut genug, dass einer sagen muss, ich habe dermaßen schlechte Erfahrungen mit meinem Vater gemacht. Für mich ist es so schwer, mir Gott als Vater vorzustellen. Da fällt mir immer Shahin ein, eine Frau aus dem Iran, die kam eines Morgens, als ich in Rotwein Pastor war in der Stadtmission, in den Gottesdienst. Und die fiel mir gleich mal sehr negativ auf. Nämlich die war vollgetackert mit Bibelfersen. Das kann ich gar nicht brauchen, weil das klingt für mich immer ein bisschen extrem. Ich habe sofort gedacht, oh, das ist eine, was ist mit der los? Aber war mir wieder typisch, falscher Eindruck, falsches Urteil, viel zu schnell. In der Woche darauf rief mich jemand an, hat gesagt, hast du die Shahin gesehen, da war eine Frau im Gottesdienst, da hat vielleicht auch gefallen, die hat da so ein Paar, und dachte, ja, ein Paar, die war ja voll gegleicht und mir gezeigt. Nein, sagt sie, ich erzähle dir das. Die ist aus dem Iran, und sie, ich habe mit ihr gesprochen und sie möchte gern, dass wir miteinander die Bibel lesen, dass sie auch noch besser im Deutschen wird. Und dann, viel später, habe ich die Geschichte von Shahin erfahren. Was das war. Shahin wurde 61 geboren im Iran. Es gab ein Erdbeben, ihre komplette Familie wurde vernichtet bei diesem Erdbeben. Dann kam sie in eine Pflegefamilie, man hatte keine Geburtsurkunde und dann haben die gesagt, na gut, damit wir das einfach rechnen können, dann bist du halt 62 geboren, 1. Januar. Dann machen wir das einfach mal so einfache Zahl rein. Und dann war sie in dieser Pflegefamilie und ab 8 wurde sie von ihren Stiefbrüdern missbraucht. Als sie 12 war, hat sie ihren Pflegevater als zusätzliche Frau benutzt. Ich sage es mal so. Und dann mit 16, 17 floh sie nach Deutschland und kam illegal nach Berlin, wurde dort versteckt, weil sie keinerlei Rechte hatte und es auch schwierig war, ob sie überhaupt da angenommen wird oder ob man sie zurückschickt. Und dann wurde sie illegal als Putzfrau eingesetzt. Da wird viel gekriegt dafür. Und als sie dort war, sie hatte kein Wort Deutsch gekonnt, dann hat sie ein bisschen Geld verdient und ihr großer Wunsch war, wenn ich genug Geld habe, dann werde ich mir die Kalaschnikow kaufen und werde in Berlin auf dem Kudamm alle Männer an allen Dingen weglaufen. Das war ihr klarer Vorsatz, illegal nachts am Putzen, voller Hass. Und eines Nachts träumt sie. Und eine Frau sagt zu ihr Worte, und sie meint, wie diese Worte ihr Herz erwärmen. Sie überlegt, was ist das? Sie erzählt es einer Freundin, und diese Freundin sagt, ich denke, du kannst schon, also ich konnte gar nicht lesen, das habe ich noch vergessen. Ich sage, dann kannst du lesen, wie ich lese. Das, was du mir erzählst, sind lauter Bibelverse. Was ist Bibel? Ich habe das geträumt, das kann nicht sein. Das, was du mir sagst, sind lauter Bibelverse. Nächste Nacht hat sie wieder, die Frau kommt wieder, erzählt ihr. Und dann sagt sie, oder sie versucht so langsam ein bisschen zu lesen zu lernen. Die Freundin hilft dir. Und dann bittet sie, kannst du mir das aufschreiben, was diese Frau da gesagt hat. Und das war, weil es so wertvoll war, also das waren diese Dinge, die sie da an ihr, also als Buttons an ihrem Bluse oder was weiß ich, was das war. Und dann hat diese, also ist immer mehr, hat sie da kennengelernt und die Frau hat ihr geholfen und auch dann bei uns die Frau hat ihr geholfen, vieles zu verstehen. Und dann hat sie gemerkt, das sind Worte von Gott. Es gibt einen Gott und der spricht solche guten Dinge mir zu. Viel später hat sie mir gesagt, Klaus, ich habe dann begonnen, diesen Gott zu glauben, aber ich hatte riesen Probleme, mir vorzustellen, dass Gott ein Mann ist. Deshalb habe ich auch dann gelesen, ich will euch trösten wie die Mutter, das war mein Hauptvers in der Bibel. Aber immer vorzustellen, Gott ist ein Mann, wie die Männer war ich fertig. Und erst nach und nach, ich war 8 Jahre in der Stadt gesehen, und am 8. Jahr habe ich sie besucht, hat sie gesagt, Klaus, seit einer Woche kann ich mir das auch denken, dass es an, also dass Jesus auch ein Mann war und das macht mir jetzt nichts mehr aus. Mann, und dann habe ich gedacht, und du siehst so jemanden so, und hast sofort ein Urteil, da selber echt dann gesagt, Jesus vergibt mir, da war ich völlig falsch drauf. Aber merkt ihr was mit dem Vater, das ist gar nicht so einfach, das sozusagen. Andere, der hat einen super Vater gehabt, ich auch, da ist das Heiligen. Und Jesus prägt Gott, den Gottesbegriff Gott als Vater. Und jede Vaterschaft darf sich von Gott her abschauen, was heißt es, Vater zu sein. Und wir haben ja schon von Christen mit den Juden, die in Christus Familie haben, auch da ist, die haben gemeinsam einen Vater aus einer Familie. Wir werden nachher in der Gruppe auch über diese Aussagen sprechen können, wie sich ein Vater über Kinder erbaut, so erbaut sich der Herr über die, die ihn fürchten und so weiter. Aber das werden wir nachher machen. Es sei nur hier erwähnt, als ich 50 wurde, habe ich gefeiert, etliche Leute eingeladen und dann sagt mein Vater, er will jetzt auch noch was sagen. Alter, habe ich gedacht, was kommt jetzt? Ihr wisst ja, was er gesagt hat, als ich nach ihm selten. Aber dann hat er was erzählt, das hätte er nicht besser machen können. Ich glaube, ich war so 12 und es gab bei uns in Heimsheim, wo ich herkomme, einen Schlosshof, wir hatten viele Kastanienbäume und wir haben immer da halt hochgeworfen. Mit Stecken, da bin ich runterfallen und ich habe dann mal gemerkt, wenn man hochgeht und schüttelt, dann ist es noch besser. Und da gab es einen Baum, der war etwa 3 Meter hoher Stamm und dann kamen die Äste und der Günther hat mir geholfen, da hochzukommen. Leider hat der Günther dann heim müssen und ich wusste beim besten Willen nicht mehr, wie man da runterkommt. Mit 12. Es war so mittags 14.30 Uhr. Da ich Lebenslust hatte, wollte ich jetzt nicht einfach mich da runterstürzen. Und dann wusste ich eines, um 5:30 wird unten mein Vater von der Arbeit kommen, der war auch Schreiner, wie ich später, vielleicht kann der mir helfen. Und dann saß ich halt da von 3:30 bis 5:30 auf dem Baum. Mein Vater kommt heim, froh, dass er Feierabend hat und auf einmal hört er, Baba. Dann denkt er, was hängt denn da für eine große Kastanie auf dem Baum? Und dann merkt er, das ist ja mein Liebster. Baba, ich komme nämlich runter. Und ohne irgendwas zu sagen, was hat er denn da gemacht oder so, kommt mein Vater, hält die Hände hoch und ich weiß, da kann ich aufstehen. In 0,6 war ich wieder unten. Das hat er erzählt an meinen Füßen. Wie sich ein Vater über Kinder erwartet, so erwartet sich der Herr über die, die ihn fürchten. Das war mein Vaterbild, das mich geprägt hat. Auch im Blick auf meine 5 Kinder. Diesem Vater, da kann ich gerne meine Knie beugen Und ich kann sich auch beugen für andere, um für sie zu beten und Wesentliches für andere zu bitten und den Heiligen Geist, sein Wirken in ihnen und Christus, Gott in seiner ganzen Fülle. Und er betet, der Paulus, der Heilige Geist, stärke den inneren Menschen. Da ein wichtiges Kapitel im Neuen Testament, 2. Korinther 4. Gott ersprach Licht, so aus der Finsternis hervorleuchten. Er hat einen hellen Schein in unser Herzen gegeben, dass durch uns entstünde die Erleuchtung zur Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes in dem Angesicht Jesu Christi. Wir haben aber diesen Schatz in irdenen Gefäßen, damit die überschwängliche Kraft von Gott sei und nicht von uns. Also ein Riesenschatz. Wir dürfen von Gott reden, seine Kraft erleben, das Weitersagen, das selber erfahren und auch bei anderen erfahren. Aber dieser Schatz, diesen irdenen Gefäßen, unser Leben, kann schnell zerbrechlich sein. Für mich ist diese Aussage enorm wichtig in unserer Gesellschaft, die seit Jahren unfassbar viel ins Schaufenster investiert, auch wenn im Regal nichts mehr liegt. Wir sind eine Gesellschaft geworden, du musst die präsentieren können, du brauchst viele Likes, viele Follower und was weiß ich alles. Das ist für mich eine der ungesundesten Entwicklungen der letzten Jahre, dass man lernt, nach außen muss alles stehen. Ich helfe Menschen zu lernen, ein Regal muss voll sein, auch wenn Schaufenster mal dreckig ist. Wichtig ist nur, wo du brauchst die Werte, auf die du zurückgreifen kannst. Der Schatz kann in irgendeinem Gefäß sein. Wir sind ja nur wieder am Überlegen, Pfingstmontag geht zum Heiligen Geist ganz stark in unserem Gemeinschaftstag. Das ist immer ein Eiertanz, wie viel und wie wir was darüber machen und was nicht. Wir wollen da eigene, auch ein bisschen eigenen Spiel machen. Und mir ist immer wieder wichtig zu sagen, Leute, es geht nicht nur darum, dass wir jetzt perfekte Storys haben. Erzählt eine Frau in der Gemeinde, mein Sohn, du wisst, er hat epileptische Anfälle, er wurde operiert, wir haben viel gebetet. Sie erzählt von 300 Frauen beim Frauenfrühstück in Wasserbrücken und jetzt ist er geheilt, er ist gesund. Die Frau stammt aus der ehemaligen DDR, sie hat mir erzählt, ich bin Hauskreis, ich komme nicht zum Reden, das sind lauter alte Hasen, denn die wissen alles. Ich traue mir keine Frage zu stellen, dass keiner blöd grinst. Aber jetzt hat sie endlich den Mut gehabt, das zu erzählen. Ich sagte ihr, du, super, dass du den Mut hattest, aber kurze Nachfrage, hast du nicht erzählt, deinem Sohn geht es wieder schlecht? Dann sagt sie zu mir, ja, ja, schon, aber ich wollte halt auch mal was Gutes erzählen. Dann sage ich, wer hat dir gesagt, dass du so erzählen musst, was gar nicht gedeckt ist? Wieso sagst du, er ist geheilt und es geht ihm? Das musst du in der Gemeinde, er hat den anderen erzählen, immer, es ist alles gut. Wir haben immer super Storys und bei mir ist alles so. Ich bin damals heim. Ich hätte heulen können, als Jesus will, dass wir jetzt so eine bescheuerte Gemeinde sind, die nach außen wirkt, als wäre alles gut. Mir erzählen Leute, ich war mal in der Gemeinde, da gehe ich immer hin. Die sind alle perfekt, da passe ich nicht dazu. Denn deshalb erzähle ich, dass auch nicht alles läuft. Dass ich Jesus brauche. Damit Leute wissen, du kannst auch Jesus haben. Das ist dieses irdene Gefäß, dass die Kraft von Gott sei und nicht von uns. Darum werden wir nicht müde, sondern wenn auch unser äußerer Mensch verfällt, wird doch der Innere von Tag zu Tag erneuert. Jetzt ein Wort für Ältere, es gibt jetzt heute hier nicht so viel, aber ich glaube, also jeder war unterstellbar. Und es ist wichtig, dass man merkt, der äußere Mensch wird verfallen. Und es gehört dazu. Und es ist nicht normal, dass der Opa mit 62, mit 82 noch eine Harley fahren muss und alles cool ist. der Robert auf einmal mit 82 sagen, es geht nicht mehr so richtig. Das muss auch unsere Gesellschaft lernen, dass das nur auch alt sein darf. Und dann noch erlebt es sich die Kraft, die auch mir, euch, der äußere Mensch verfällt, immer wieder Kraft kann über auf jeden Tag rein. Und es ist nicht mehr alles machen. Hat mir schon wieder gesagt, das war für mich der Augenöffner. Die Priester im Alten Testament durften bis 55 arbeiten, dann war es fertig. Dann waren die anderen dran. Also da gab es auch, du darfst jetzt alt sein, das darfst jetzt auch sein. Wir haben bei uns gestern abgeschnitten, wir haben so einen Putzer in der Gemeinde in Angebot, da war Mitgliederversammlung. Jetzt muss man bis 65 putzen, jedes Mitglied. Ich habe gesagt, könnt ihr das nicht runtersetzen auf 63, weil ich jetzt 63 bin? Nein, 63. Meine Frau, die hat es gefeiert, die hat gar nicht so weit gedacht, dass ich es auch wieder putzen muss. Ja, okay. Aber ist okay, aber ab 63 muss ich nicht machen. Man kann natürlich, wenn man will, auch mit 64, da sagt keiner was, und darf auch mit 70 noch putzen, aber man muss nicht. Und doch sage ich auch Älteren, du kannst manches machen. Aber wenn du dich erinnern kannst, jeden Tag, Jesus, der gibt mir auch seine Kraft. Gefallen das? Sei froh, weil ich denke. Da heißt in Vers 18, wir sehen nicht auf das Sichtbare, sondern auf das Unsichtbare. Nicht nur der Mensch, der was vor Augen ist, das war schon bei der Berufung von David als König so. Mensch, der was vor Augen ist, Gott sieht das Herz an. Lasst uns weiter sehen, nicht nur vom Äußeren, sondern was steckt tatsächlich drin in einem Menschen. Und wo können wir uns auch neu da staunen, was Gott in einen Menschen da alles hineingelegt hat. Ja, das ist auch, also irgendwie, das ist auch schon oftmals auf dem Dobel hier, habe ich schon gemerkt, das ist auch irgendein Gefäß hier. Jetzt beugt er die Knie vor dem Vater und jetzt kommt das typisch Christliches. Christliches Gebet geht nie nur um mich. Gott macht, dass ich besser wird, dass ich schneller wird, dass ich einfach endlich mal auch dem anderen zeigen kann, dass ich besser bin. Das kann ich nur in einem Selbsterfahrungskurs machen, in der Volkshochschule, aber wenn du christlich leben willst, denkt mal an andere, er lebe euch. Nicht nur an mich, sondern im anderen Segen wünschen. Was will er? Der Heilige Geist stärke den inneren Menschen, haben wir gerade gehabt. Der Heilige Geist lasse Christus in euch wohnen. Und der Begriff wohnen heißt dauerhaft wohnen. Nicht Freizeit auf dem Dobel. Hier sind nur noch zwei Nächte. Und wer schlecht geschlafen hat, ist doch egal, morgen kannst du wieder in deinem Bett schlafen. Aber dauerhaft so mit haben, wo er gern drin liegt. Also Christus dauerhaft wohnen, steht dieses Wort. Der Heilige Geist lasse ihn wirklich in euch Raum gewinnen, dass sozusagen alle Zimmer deines Lebens von ihm bewohnt werden und er da auch dein Leben prägen darf. Er gebe euch das Herz. Herz ist in der Bibel nie nur so ein Gefühl. Mit so einer Postkarte zu kaufen, hör dich, was dein Verstand sagt und was dein Herz dir sagt. Super Spruch, aber biblisch falsch. Denn das Herz ist denken, fühlen, wollen und entscheiden. Das geschieht alles im Herz. Also wer das Herz hat von einem Menschen, der hat die Ferne, der hat die Frau, denn sie wird alles tun, um dem zu folgen, der ihr Herz hat. Der Heilige Geist gründe und verwurzle in der Liebe. Und da steht das Wort Agape. Die Christen haben überlegt, was nehmen wir für ein Wort, um unsere Liebe zu beschreiben. Die haben gemerkt, das ist ein bisschen anders wie bei den normalen Griechen. Die Liebe, die Gott hat. Also, wenn so eine Eros nehmen, das passt auch nicht ganz. Filiale, Freundesliebe, heißt schon ein bisschen mehr. Aber nimm uns dafür Gott. Dann haben die Griechen gesagt, ja, bei uns liegt ja noch eins rum, das kann keiner von uns brauchen, das gefällt uns nicht so ganz. Das heißt Agape. Das ist so eine Liebe, da gibst du, aber du kannst nicht gar nicht wissen, ob das zurückgibt. Also wenn wir was geben, dann muss schon was zurückkommen. Dann haben die Griechen gesagt, das ist unser Wort, das nehmen wir, Agape. Wir kennen den Gag, aber für alle, die neu dazugekommen sind, schwäbisches Wort. Gabe. Eine Gabe. Das ist, die Agape ist eine Liebe, die sich gibt, geschenkt. Das ist nicht wichtig, was zurückkommt, sondern dass sie geschenkt hat. Dass sie einfach dem anderen gut tut. Das ist Agape. Gott gibt seinen Sohn, lässt ihn brutal am Kreuz sterben, wegen uns, wegen. Das ist Liebe, das ist die Liebe Gottes. Schenken, auch wenn nichts zurückkommt. Und jetzt kommen wir zu dieser vierten Dimension. Ich bin Schreiner und ich kenne drei Dimensionen. Höhe, jetzt kann man sagen Tiefe, Breite oder Höhe, also Länge, Breite, Höhe. Also sind normal drei Dimensionen, drei Dinge. So. Und jetzt gibt es hier eine vierte Dimension. Ein Text, Länge, Breite, Höhe, Tiefe. Ja, immer wunder was denkt, was ich da jetzt sagen kann, bis ein Mathematiker gesagt haben, wir rechnen mit 10 Dimensionen. Das hat mich dann völlig überfordert, ich kann es nur bis 9. Also so, Alter, aber was heißt das jetzt bei Gott? Also es gibt. Ja. Es gibt ein Zwei-Dimensionen-Denken. Das sind Menschen, die sagen, ich glaube nur, was ich sehe. Das ist sowas von den Ebenen. Es gibt so viel, was man nicht sehen kann. Wo funktioniert ein Smartphone? Ja, weil es so liegt. Ja. In Physik noch schlechter gewesen wie ich. Da gibt es Wellen, was weiß ich. Also da, es gibt nur, was man nicht sehen und ist trotzdem da. Das sollten wir heute in unserer Zeit wissen. Also wir können schon drei Dimensionen, wo man merkt, es gibt mehr als das, was ich sehen kann. Tatsächlich. Und jetzt kommt die vierte Dimension. Die lege ich so aus. Das ist Gottes Möglichkeit und seine Gedanken, die ich nur denken und sehen kann, wenn er es mir gibt und schenkt. Also ein Wunder ist so etwas. Eine Realität, die gäbe es nicht, wenn das jetzt nicht Gott geben würde. Das ist nicht erklärbar. Warum ist das jetzt da? Warum gibt es das? Wenn er es mir gibt, diese vierte Dimension. Paulus betet, dass wir Christen mit dieser Möglichkeit neu rechnen lernen, Gott kann mehr tun, als wir denken. Wirklich. Und die wird jetzt auch beschrieben, das ist auch noch interessant, was ist die in der nächsten Dimension? Die Liebe des Christus, die unsere Erkenntnis übersteigt, damit er erfüllt wird zu ganzem Fülle Gottes. Die Liebe von Christus, da bist du nicht fertig. Was? Trotzdem noch lieben? Jesus, das reicht aber wirklich, der geht mir voll auf den Zeiger, aber sowas von Liebe. Was, Liebe? Das hat doch Glück. Liebe! Dann musst du uns sie geben. Und er will sie uns schenken. Der über alle Maßen hinaus, ich weiß nicht, was der Punkt vermag, über die Maßen mehr für hin oder denken, gemäß der Kraft in uns wirkt, das ist diese Dimension Gottes. Vertrau, dass Gott dir diesen Blick, diese Erwartung schenkt. Dass da mehr möglich ist, als du je für möglich gehalten hast. So plötzlich etwas entsteht. Ich spreche es mal ganz runter. Meine erste Stelle, ich hatte Jungscharbeit und die Mitarbeiterin hat geheiratet, war fort. Jetzt wäre wach. Es war eine kleine Gemeinde. Und wir wussten nicht, wer soll da jetzt noch mit dem jungen Prediger zusammen Jungs, auf. Dann habe ich zur Gemeinde gesagt, bitte betet. Und wir hatten eine Spezialkampftruppe, 4 alte Frauen, die sich donnerstags zum Gebet getroffen haben. Das war einmal dabei. Das dauerte exakt 60 Minuten und jede Frau hat 15 Minuten gebetet. Ich habe mal versucht, dann reinzubrechen, zwecklos. Also da ging nichts. War nicht schlimm. Bei denen habe ich es beten gelernt. Die haben zum Beispiel einen gefragt von den Jungen, im Gottesdienst, du musst nicht mal wieder Arbeit schreiben, doch am Donnerstag. Mathe, dann bete ich und du lernst, damit ich gut ausgewählt werde. Und so. Und dann haben die gebetet, Jesus, oh, wie heißt er wieder, der dritte vom Rainer? Dann hat der andere gesagt, das ist der Andi. Also der Andi, der ja, jetzt würde er dabei sitzen und Mathe schreiben. Ich hoffe, er hat gelernt, aber bitte macht, dass er das auch wieder einfällt, was er gelernt hat. Amen. Oder es war so vorher, da kam halt noch ein bisschen mehr dazu, bis die 15 Minuten fertig waren. Und es haben die konkret gebetet. Und dann kam der Gottesdienst, Andreas, komm mal her. Wie lief es am Donnerstag? Und dann erzählt er, ja, dann gab es 2 Möglichkeiten, entweder hat einen roten Kopf drin, dann hat er gewusst, der hat mich gelernt. Ich sollte jetzt das Gebet erhören. Mein Gott kann da auch manchmal ein Wunder tun. Und er hat gesagt, ich bin so überrascht, dass ich so gute Note habe. Das haben die 4 alten Ladies wieder gefeiert. Und so haben sie gebetet, ganz, ganz, ganz konkret. Über die Maßen. Und die haben auch gebetet, dass ich immer meine Regierung schaue. Dann hat sich eine gemeldet, da war die große Schwester, die Jugendkreis. Und dann hat gesagt, gut, deine Schwester hat sich gemeldet, die will Jungfrau machen. Dann habe ich gesagt, oh mein Junge, die kann das nicht. Dann habe ich gesagt, gut, ja, geben wir uns mal eine Chance. Ach was, die ist da nicht so wie ich. Und dann kam noch eine andere, eine Mutter, alleinerziehend. Die hat gesagt, spielen kann sie nicht, aber sie können basteln. Das muss man wissen, basteln ist für mich, oh, so aufschneiden und so, das ist echt nicht mein Schweinersache, ja, aber das ist gut zum Geschäft da. Perfekt, du machst. Aber ich habe auch gewusst, naja, also die ist jetzt schon ein bisschen älter und die andere sagt, Schwester, sie kann es nicht. Was soll ich machen? Ich habe nicht mehr. Dann habe ich ihn angefangen. Wir wurden ein Dream Team. Als die eine, die war jetzt also die Waschlerin, die war wichtig für mich als Gegenpartner im Kicken. Was haben wir da? Bis immer wieder, wenn wir uns treffen, war ich noch umschaut. Da hat Gott was gegeben, wo ich auch wieder zu Hause dachte, muss Jesus, ich habe Zweifel, ob das was wird. Du musst durch die passen, das ist genau richtig. Und die ältere Frau, die ist vor 3 Jahren gestorben, wir hatten uns viele Jahre nicht mehr gesehen, dann werden die Kinder anrufen, die Mama will, dass du sie beerdigst, hat sie gesagt, weil du mir damals geholfen hast, dass sie was machen. Das ist so, das ist echt Hammer. Über die Maßen, als wir erdenken können. Und das ist etwas, um uns helfen. So, lass uns beten, dass Gott irgendwas da verändert. So, und jetzt habe ich mir mal überlegt, ich wusste, das hat der Friedhelm Deis, manchmal sagt der Name was, war mein Vorgänger gewesen in der als Gemeindeinspektor, leider für Gemeindeentwicklung. Und der hat es immer gesagt, und ich habe es jetzt endlich im Internet gefunden. Diesen Bibeltext, den man konkret für Menschen beten kann. Ich habe es euch auch auf dem Hof, und ich habe jetzt mal, der Alf Nummer hat es nicht gesagt, aber es ist ja nichts Schlimmes. Und dann heißt es,
kann jeder Bauer,
genau, aber du kriegst jetzt mal so eine Packung. Jetzt wäre dieses Gebet, und ich lese es jetzt nicht nur vor, sondern ich bete es jetzt mal. Über dich, du allmächtiger, liebender Gott, kann ich nur staunen und Knie anbetend vor dir nieder. Alle Vaterschaft hat seinen Ursprung in dir. So wie du unerschöpflich reich bist an Macht und Herrlichkeit, gib du, Ralf, durch deinen Geist innere Kraft und Stärke. Ich bitte dich, dass du, Christus, aufgrund des Glaubens in Ralfs Herzen wohnst und dass sein Leben immer tiefer in der Liebe verwurzelt und auf das Fundament der Liebe gegründet ist. Das wird ihn dazu befähigen, zusammen mit allen anderen, die zu Gottes heiligen Volk gehören, die Liebe Christi in allen ihren Dimensionen zu erfassen, in ihrer Breite, ihrer Länge, ihrer Höhe und in ihrer Tiefe. Ich bete darum, dass Ralf deine Liebe versteht, die noch weit über alles Verstehen hinausreicht, und dass er auf diese Weise mehr und mehr mit der ganzen Fülle des Lebens erfüllt wird, das bei dir zu finden ist. Du bist mit einer unerschöpflichen Kraft in ihm, mir und anderen am Werk und vermagst unendlich viel mehr zu tun, als wir erbitten oder begreifen können. Dir gebührt durch Jesus Christus die Ehre in der Gemeinde von Generation zu Generation und für immer und ewig. Amen. Jetzt ist es kein Gebet, das man so rumschleudert. Und das ist ein Gebet, meine Gedanken. Für wen könnte ich so beten? Dann habe ich euch auf dem Zettel auch noch, man kann dieses Gebet auch für sich beten, wo Gott bittet, dass er einem selber das schenkt. Aber ich sage es, macht so, betet nur erst auch für andere. Dass wir so lernen, füreinander zu beten. Dass da etwas wächst, dass wir tief gegründet werden. Zu lernen, das ist jetzt die Basis. Und die prägt uns nun und darf nach außen wirken. Und dann kommt der Schluss. Diese Anbetung, ihm, dem Vater, seine Herrlichkeit in der Gemeinde. Das heißt, da wird von ihm geredet, da wird er groß gemacht. In Christus, Jesus, auf alle Geschlechter hin von Ewigkeit zu Ewigkeit. Wie prägen wir einander in der Gemeinde? Es geht nicht darum, höher, schneller, weiter. Ich habe mit den Rottweilern, als ich da in der Stadtmission war, mal versucht, eine Vision zu entwickeln. Und da haben die gesagt, ja, unsere Vision könnte sein, wir wollen die Größte werden in Rottweiler. Und ich habe gesagt, das ist keine christliche Vision, sondern wir sollten beten, wir wollen eine Gemeinde sein, wo Menschen zu einer Glaubensbeziehung zu Jesus finden. Wenn es Jesus schenkt, dürfen sie bei uns bleiben. Wenn nicht, dann sollen sie in anderen Gemeinden zum Segen werden. Das wäre eine Vision. Ja, das sind wir nicht die Größten. Und gesagt, wenn Gott will, dass wir die Größten werden, dann gibt es uns trotzdem. Braucht er keinen Staat. Aber nur die Größten, die Schnellsten, die Besten zu werden, die schönsten Leute im Worship-Team zu haben, das ist kein Ziel, kein richtiges. Hat mir am meisten nervt nach Corona und während Corona, wie mir Leute angerufen haben, durch das Livestream habe ich mir jetzt mal durchgezeppt, jeden Sonntag. Und die Gemeinde, die in die beste Sängerin hat, hat gesagt, ja, die soll auf den Text heute nicht aufs Keyword angucken. Das ist so. Das ging mir gar nicht. Also so, wissen auch, was sind unsere Werte, was vermitteln wir, was geben wir weiter. Ich lerne enorm, ich bin ein Riesenfan, gibt es eine Sendung, die heißt Voice of Germany, von Anfang an bin ich da Fan, weil da geht es um Stimme und nicht um Aussehen. Das ist klasse, die sehen die nicht, sondern die hören nur die Stimme, dann müssen sie entscheiden. Und ich sage das, weil das ist eine gemeinschaftliche Inhalt entscheidet, was kommt raus, nicht was für einen Kurs hat einer gemacht, um sich zu promoten, sondern was ist tatsächlich, wir wollen eine Gemeinde sein, wo Inhalt für mich, wo ein Fundament gibt für Menschen. Egal wie die Lebensführung der Mensch, aber man weiß, ich bin gehalten von Jesus. Ihm die Ehre. Deshalb Worship, deshalb Lobpreis. Das ist nicht so eine neue Mode, die die Jungen da eingeführt haben, sondern das war dringend nötig, dass man da mal wieder korrigiert hat. Heute ist es wieder nötig, aber was sind die Worshipper dran? dass man es nicht nur Lobpreis macht, sondern auch mit anderen Texte. Und man hat auch Klage wieder entdeckt, auch das ist biblisch. Es war in einem extrem anderen Fall. Also es braucht gesundes Miteinander. Und das Ganze immer in den Knien vor diesem einen, vor dem Vater.